Ich arbeite mit seit vielen Jahren im Arbeitskreis der Gedenkstätte. Das liegt einige Zeit noch vor der Einrichtung der Gedenkstätte, weil ich über die Jugendarbeit in den Stadtjugendring gekommen bin und in meinem Jugendverband schon es einen Arbeitskreis antifaschistische Arbeit gab und ich quasi nicht, es gibt keinen so einen eindeutigen Startpunkt, sondern viele einzelne Punkte in dem Feld, die dann dazu geführt haben, dass ich auch im Jugendring verantwortlich war für den Bereich, damals hieß es noch Völkerverständigung, und dann in Kontakt mit dem sozusagen dem gesamten Themengebiet gekommen bin. Ich glaube, ein entscheidender Punkt für die Weiterarbeit zum Bereich Nationalsozialismus, Gedenken, war, dass ich mit 17 Jahren schon das erste Mal in Auschwitz war. Und das hat mich zu all dem, was man vorher über Unterricht, Bücher, sonst irgendwas erfahren konnte, hat es den großen Unterschied gemacht, vor Ort zu sein. Also, dass einem das so nahe kommt, die Realität dieses des Ortes und des Ausmaßes des Verbrechens hat, glaube ich, sozusagen den entscheidenden Impuls gegeben, sich auf Dauer zu beschäftigen. Zum Zeitpunkt der ersten Studienfahrt war der erste Kontakt mit einem Überlebenden des KZ Auschwitz. Und das war sehr eindrücklich, weil da noch die Situation war, dass es ihm vor allem darum ging, dass wir glauben und sehen und begreifen, dass das Verbrechen tatsächlich stattgefunden hat. Da ging es noch um die Situation der Beweisführung. Es gab für mich eine ganz eindrückliche Situation. Das hatte zu tun mit der Seminargruppe, die in Auschwitz unterwegs war. Unser sozusagen Überlebender hat uns durch die Gedenkstätte geführt und auch ins Krematorium. Und es gab dann im Nachgang zu dem Besuch großer Streit und innerhalb der Seminargruppe, weil sich ein Teil darüber beklagt hat, dass nicht genug Zeit war, vor den Krematorien zu trauern. Wir haben das dann auch kurz mit unserem sozusagen Führenden besprochen und er hat sich da ganz eindeutig positioniert und gesagt, ihr Deutschen habt in Auschwitz nicht zu trauern, ihr habt zu begreifen, zu glauben, zu sehen, was da passiert ist und euch der Frage sozusagen zu widmen, konnte es dazu kommen und was könnt ihr dafür tun, dass es nie wieder passiert.
Das ist für mich eigentlich ein Teil meines Lebens als Lehrer in Mannheim gewesen und eigentlich sowas wie ein Lebensprojekt, eines meiner Lebensprojekte. Also ich habe jetzt nochmal nachgedacht, dass es sehr stark von meiner Schularbeit ausging. Ich bin ja eigentlich 76 an die IGMH gekommen, damals noch auch mit dem Wunsch, an so eine besondere Schule zu kommen, mit Projektcharakter oder Reformcharakter. Und dann ist dann in dem Jahr drauf oder übernächsten Jahr ist eigentlich dieses KZ in Anführungszeichen entdeckt worden. Also zum ersten Mal in den Zeitungen erschienen. Und da habe ich dann gleich gedacht, das ist was für einen Geschichtsunterricht und bin da schon dann an den Stadtjugendring gegangen und habe nachgefragt, ob sie irgendwas unternommen haben. Also jedenfalls war da in Sandhofen selber noch gar niemand gewesen. Und außer dieser einen Arbeit, die das ins Rollen gebracht hat, also dieser Zulassungsarbeit aus Ludwigsburg, die habe ich mir dann beschafft. Und dann habe ich eigentlich voll im Rahmen meiner Schularbeit da weitergemacht. Also wir hatten 1980, denke ich, die erste Projektwoche überhaupt einer Schule in Mannheim. Das war eine richtige ganze Woche, also so großzügig war es dann später nicht mehr mit den Projekten. Und da habe ich eben Thema gehabt, Nationalsozialismus in Mannheim und habe einen ganzen Tag, also einen ganzen Schultag mit Schülern in Sandhofen angesetzt. Und wir haben da Fotos gemacht und dann habe ich die losgeschickt auf die Straße, um Leute zu suchen, um Interviews zu machen. Und das hat tatsächlich dann gleich auch funktioniert. Wir hatten da, ich denke, 4 oder 5 Treffer, auch mehrere Absagen. Und darunter war auch einer drunter, eine Frau drunter, das war die Erna Wehe, also eine frühere Kommunistin, die eigentlich die beste, eine der besten Quellen war dann danach. Ja, und da hatten wir dann so eine kleine Broschüre gemacht, die rasend Absatz fand da in dem bei unserem Projekttagsende. Und von da an habe ich gedacht, ja, das müsste man eigentlich weitermachen. Und dann kam ein der Stadtjugendring über seine Beziehungen, polnischen Beziehungen, zwei Häftlinge kontaktiert gehabt, beziehungsweise Texte von denen schon bekommen. Das waren zwei Herren, die nicht in Warschau selber gewohnt haben, interessanterweise. Also damals ist diese Gruppe, die in Warschau, dieser Verein, der in Warschau bestand, der Sandhofen-Häftlinge, der ist noch nicht bekannt gewesen oder überhaupt nicht bekannt geworden, sondern es waren zwei Leute, die auch mit denen wenig Kontakt hatten oder gar keinen. Und diese Unterlagen habe ich also bekommen und gleich im Unterricht halt eingesetzt. Und dann habe ich mir die Adressen besorgt und begonnen einen Briefwechsel mit der Klasse. Also es ging am Anfang ganz viel stärker, als ich selber im Bewusstsein hatte, von meiner Lehrerrolle aus. Also das ging mit mehreren Klassen, dann Briefwechsel im Geschichtsunterricht, und die hat immer versucht, die Schüler halt zu motivieren, da ein bisschen was zu fragen und die Fragen dann weiterzuleiten. Und dann kam schon das Übersetzungsproblem, und dann, was ich dann später so gelöst habe, dass ich eben Polnisch gelernt habe, dass ich solche Briefe selber lesen konnte. Aber am Anfang war das auch noch gut, weil in vielen Klassen gab es Leute aus Polen, also mit polnischen Hintergründen, und die konnten das mir übersetzen. Aber auf die Dauer war das nichts, weil man ja von denen auch dann irgendwie abhängig wurde und man die nicht so belasten wollte. Dann habe ich in der Zeit, also Anfang der 80er Jahre schon, habe ich dann begonnen, die Rolle zu wechseln. Also nicht mehr nur als Lehrer, sondern als Geschichtsforscher aufzutreten. Das hat anscheinend schon eine Weile gedauert. Das lag mir nicht sehr nahe. Und das war aber eigentlich motiviert durch die Absicht, dem Stadtjugendring Material zu liefern, weil die damals sehr stark die waren einfach uninformiert, unterinformiert und konnten nicht so auftreten, dass sie sagen, wir wollen das in dieser Stelle, wir wollen da überhaupt mit weiterarbeiten. Also das Argument war oft, man weiß ja gar nichts, was soll man da überhaupt mit anfangen? Also niemand dachte noch an die Gedenkstätte. Aber selbst sowas diese erste Tafel war ja dann schon fragwürdig, weil ja gar nicht drauf stand, dass die alle beim Daimler-Benz gearbeitet haben. Da konnte man noch drum rumgehen, das wusste angeblich noch niemand genau. Also das war eigentlich meine Absicht, ich wollte den und habe dann auch immer das gemacht. Also ich war dann gleich, wenn ich dann so ein Interview hingekriegt habe, habe ich es verschriftlicht und denen gegeben. Da konnte ich auch immer wieder noch die Schule einbauen, weil wir in der IGMH fast in jeder Klasse Leute hatten, die aus Sandhofen kamen, also Schüler oder Schülerinnen. Und da konnte ich dann, wenn es Einheimische waren, also die mit einheimischen Großeltern, dann habe ich da das als Brücke benutzt. Das war also das Ideal. Also so konnte ich immer die Leute zum Sprechen bringen. Ich habe dann aber auch andere versucht, über die Adressen, die ich halt bekam, von denen, ne, also von, oder die auch von in der Zulassungsarbeit drin standen, die hat ja auch vier oder fünf Leute interviewt, mehr oder weniger zufällig. Die habe ich dann auch nochmal versucht zu sprechen, und da ging es schief. Also ich habe am Anfang wirklich aus Uninformiertheit oder weil ich den Kontext nicht kannte, wichtige Zeugen verbrannt, richtig. Also die habe ich zwar ein bisschen angekratzt, ne, die haben ein bisschen was gesagt, aber dann haben sie mich rausgeschmissen und dann war es vorbei. Also das war zum Beispiel eine Frau, die Vermieterin war des zweiten Lagerführers. Also eine ganz, ganz wichtige Frau, die Frau Wunderle, die ganz wichtige Gölle war, und die habe ich also durch meine Unprofessionalität oder also wie man das nennen will, verprellt und kam nie wieder, an die kam ich nie wieder dran.
Ich bin inzwischen im Ruhestand. Vorher habe ich lange Jahre beim Stadtarchiv gearbeitet als Stadthistoriker und bin in diesem Zusammenhang natürlich auch mit der Gedenkstätte befasst gewesen. Ja, ich gehöre zu denen, die von Anfang an dabei waren, gleichsam ein Leitfossil, einfach professionell. Das Stadtarchiv war ja von vornherein, als dann recherchiert wurde, was war da in der Gustav-Wiedecker-Schule in der NS-Zeit, waren das nur Zwangsarbeiter oder war es ein KZ? Da war das Stadtarchiv natürlich die erste Anlaufstelle, um dort zu recherchieren und sich kundig zu machen. Leider hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass die Quellen im Stadtarchiv nur mäßig ergiebig waren und wir ganz dringend angewiesen waren auf den Kontakt zu überlebenden Häftlingen. Da hat sich ja dann vor allen Dingen Peter Koppenhöfer mit Schülern und der Stadtjugendring verdienstlich gemacht und Befragungen durchgeführt und dadurch die Quellenbasis im Grunde ganz gewaltig erweitert und vor allen Dingen eben auch die menschliche Seite, also was hat es für die Menschen bedeutet, dort zu sein, beleuchten können. Und andererseits natürlich auch nach Zeitzeugen noch in Sandhofen gefragt. Das war schwierig und es gab eine große Spaltung im Vorort von Menschen, die gesagt haben, ja, das habe ich als Kind erlebt, da habe ich jemanden gesehen, da habe ich mal ein Brot durch den Zaun gesteckt oder sonstiges. Und anderen, die entweder gar nichts wissen wollten oder die Haltung hatten, naja, das waren nur Zwangsarbeiter, die da irgendwie übernachtet haben. Oder eben auch die Haltung, wir wollen das in unserem Ort nicht. Ich war mal auf einer Bürgerversammlung, es war, glaube ich, der Neujahrsempfang vom Bürgerverein. Und da habe ich diese Stimmung ganz stark mitgekriegt. Sandhofen ist sozusagen ein abgehängter Vorort. Sandhofen hat die Autobahn in der Nähe, Sandhofen hat die Kläranlage in der Nähe und jetzt bekommt Sandhofen auch noch ein KZ.
Ich arbeite seit ungefähr 6 Jahren ehrenamtlich in der KZ-Gedenkstätte, mache dort Führungen, leite die AG mit den Grundschülerinnen und Grundschülern und mache die Projekttage in der KZ-Gedenkstätte. Welche Motivation gab es für mein Engagement? Ich habe damals angefangen, in der KZ-Gedenkstätte die Schulung vom NDC für die Projekttage in der KZ-Gedenkstätte mit Schulklassen zu machen. Und meine Motivation dahinter war, dass ich wusste, dass die Projekttage von Courage sehr gut sind und ich wollte mit Jugendlichen zu dem Thema arbeiten, weil ich glaube, dass es in der Schule nicht so gut behandelt wird. Und ich glaube, dass der Ort einfach sehr, sehr wichtig ist, für Jugendliche den zu besuchen. Und deswegen habe ich damals angefangen.
In der Anfangszeit, es war ganz klar, dass es ein großes Spektrum an Organisationen in der Stadt gibt, sowohl die Jugendverbände, die politischen Organisationen, die Parteien, der Gemeinderat, der DGB, das Stadtarchiv. Im Grunde gab es einen großen Kreis, der von vornherein als Unterstützer maßgeblich geholfen hat, die Gedenkstätte auf den Weg zu bringen.
Ja, es gab eben den Stadtjugendring und dann den VVN. Also das waren die beiden, zunächst mal die beiden Organisationen, die da dahinter standen, die man auch ansprechen konnte. Das habe ich aber selber, auf dieser politischen Ebene war ich eigentlich gar nicht aktiv, weil ich ja gar nicht in Mannheim wohnte, sondern damals noch in Sandhausen. Und weil ich ja als Gesamtschullehrer schon ordentlich eingedeckt war, also mit Arbeit, ich habe da nicht abends, konnte abends nicht zur Veranstaltung, ganz selten nur. Außerdem war ich, meine Frau war behindert, also sie hat MS gehabt und ich war abends, wir hatten tagsüber Zivildienstleistende und abends war ich halt, musste ich da auch musste ich mit ihr zusammen sein. So dass sich also meine Aktivitäten auf den Tag beschränkt haben oder auf den Nachmittag, wenn keine Schule war. Habe ich angefangen, einmal in der Woche, habe ich so zu mir gesagt, an die Front zu gehen und bin dann nach Sandhofen an die Adressen, die ich dann halt bekommen habe. Ich habe zwei wunderbare Frauen kennengelernt, also die Frau Wehe, die eben die Kommunistin, und die Frau Nagel, eine Sozialdemokratin, das war die Mutter des Bundestagsabgeordneten Nagel, also eine ganz tolle Frau, die ich immer, wo ich dann immer, wenn ich zum Beispiel wirklich verwundert war, dann bin ich zu denen, um mich trösten zu lassen. Also vielleicht um die Stimmung, wie ängstlich man da war oder wie wenig fordernd, Ich habe dann über Zufälle herausbekommen, dass es in Mannheim noch einen ehemaligen KZ-Häftling gibt, der in Mannheim irgendwie gelandet war. Das ging über die polnische Gemeinde, da habe ich gehört, da sei der. Und da bin ich dann auch in den Morgens, die hatten da immer so ein Treffen nach dem Gottesdienst, also da bei der Hospitalkirche. Und da bin ich dann hin und habe den kennengelernt. Und der war ganz offen, der Herr Tschui, sehr bereit und offenbar das erste Mal, dass er über die Sache überhaupt redet. Denn in seinem ganzen Mannheimer Leben bis in die, also das war vielleicht 82, hat nie ihn jemand darauf angesprochen. Ja, und mit dem habe ich dann eben mehrfach, den habe ich an die Schule geholt, an die Klassen geholt und dann auch schon teilweise gefilmt. Und den habe ich dann konfrontiert mit den beiden anderen Frauen da auch. Das war auch sehr berührend halt, wie er die dann, er hat sich da bedankt, bei der einen vor allem, die Frau Nagel, die direkt an der Schule gewohnt hat. Und den habe ich also unglaublich gemolken. Ich glaube, ich habe 70 Seiten Interviews mit dem. Immer wieder auch die gleichen Sachen, aber es war im Kern schon, hat sich's dann wiederholt, war fest, gut dokumentiert dann. Und dann war zum Beispiel, darauf wollte ich eigentlich noch kommen, um die Situation, meine Ängste, dass man so ängstlich noch war. Also ich wollte dann halt zum Benz rein mit dem. Und ich habe mich nicht getraut, ich glaube nicht, dass ich den angeschrieben habe. Vielleicht habe ich die auch angeschrieben und dann keine Nachricht bekommen, weiß ich nicht mehr. Ich habe dann gewartet, bis so ein Tag der offenen Tür war und bin dann mit dem praktisch anonym durch die Fabrik gegangen. Und dann hat er mir das erzählt. Also so, niemand hat es rückgemeldet und ich habe das dann auch nicht rückgemeldet an die Firma. Ja, so ist die Situation gewesen. Man war wirklich furchtbar, noch hat eigentlich keinen Druck geglaubt aufbauen zu können gegen diese Fabrik, ne? Die kam dann erst später, ja, also mit dem Stadtjugendring, also der konnte das natürlich besser.
Ganz wichtig war einerseits, dass der Stadtjugendring da sehr aktiv dafür, ja, kann man sagen, gekämpft hat, dass es da eine Gedenkstätte gibt, dass überhaupt die Forschungen auch getrieben werden. Ganz wichtig war natürlich auch, dass in Schulen, zuvörderst an der integrierten Gesamtschule, Schülerprojekte gemacht worden sind, die wirklich noch Forschungsarbeit gemacht haben, also Menschen befragt haben, an was sie sich erinnern können und wie sie die Zeit erlebt haben. Das waren ganz wichtige Unterstützungen. Und dann war natürlich nicht zuletzt wichtig, dass der Gemeinderat sich mehrheitlich hat überzeugen lassen, das wollen wir, und dann eben auch Geld gegeben hat für die Forschung. Wir hatten am Stadtarchiv dann eine ABM von einem Historiker, der, ich glaube, 2 Jahre Forschungszeit bei uns hatte und natürlich ganz wesentlich mitgeholfen hat, dass das eine gute Sache wurde. Toll war auch, dass wir über die Fachhochschule für Gestaltung sozusagen Gestaltungsideen nachher für die Ausstellung bekommen haben. Das war ein Wettbewerb von Studenten zunächst und da waren ganz unterschiedliche Lösungen dabei, durchaus interessante Alternativen auch, bis wir uns dann für die Variante entschieden haben, die im Kern heute noch steht.
Ich glaube, viel Unterstützung gab es über den Stadtjugendring, über junge Leute, die eben wollten, dass es eine KZ-Gedenkstätte gibt. Und das sehe ich auch immer noch als wichtigen Teil von so Jugendarbeit an oder vom SJR, dass es diese Gedenkstätte gibt und dass junge Leute eben die Gedenkstätte besuchen können.
In dem ganzen Prozess gab es natürlich auch die vehement gegen die Gedenkstätte oder die Einrichtung einer Gedenkstätte gearbeitet haben. Und das kam vor allem der Widerstand aus dem Ort, aus Sandhofen, die einfach sich vorgefürchtet haben oder zu fürchten glaubten, dass dann der Stadtteil in Verruf käme und man ihn vor der KZ-Gedenkstätte schützen müsste. Ja.
Also ich denke, es war einerseits so, dass es in der Politik, also ganz konkret im Gemeinderat, Stimmen gab von Sandhofer Stadträten, die fanden, eine Gedenkstätte ist nicht notwendig. Das, was da in Sandhofen passiert ist, war eben Krieg. Und im Krieg ist viel Schlimmes passiert und den Deutschen ist auch viel Schlimmes passiert. Und man muss jetzt nicht noch die Polen sozusagen hier mitversorgen und ähnliche Stimmen. Es war ja bei der einen Gedenktafeleinweihung war eine unsägliche Rede von einem Mannheimer Stadtrat, die allgemein sehr kritisch aufgenommen worden ist, nach einiger Zeit sogar in seiner eigenen Fraktion. Aber natürlich hat er einer Stimmung Ausdruck gegeben, die lange Zeit auch bei den Sandhöfern da war. Und ich denke, es war eine ganz starke Spaltung. Es gab im Bezirksbeirat auch Männer, die einen Mann, der sehr unterstützt hat, die Sache. Es gab natürlich auch im Gemeinderat Unterstützung. Letzten Endes gab es ja dann auch einen mehrheitlichen Beschluss, die Gedenkstätte einrichten zu wollen. Aber man muss sagen, am Anfang war das wirklich schwierig und man kam auch kaum mit den Gegnern ins Gespräch. Sobald man sich geoutet hat als Befürworter der Gedenkstätte, war man eben auf der falschen Seite. Das hat sich Gott sei Dank vielleicht auch generationenbedingt beruhigt. Also ich kenne heute keine ernstzunehmenden Stimmen mehr, die sagen, Gedenkstätte brauchen wir nicht, Gedenkstätte ist schlecht, warum in Sandhofen und ähnliche Debatten.
Ich kann natürlich nicht über die Anfangszeit erzählen, weil ich da selbst einfach noch nicht aktiv war. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Hürden, vor allem aus der Politik, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern aus Mannheim-Sandhofen gab. Und ich glaube, die Stimmung war damals sehr angeheizt und die Stadt hat es aber dann doch irgendwie hinbekommen, diese Gedenkstätte einzurichten, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und vor allem die Besonderheit des Ortes einfach. Also es ist mitten in der Stadt, die KZ-Gedenkstätte ist einfach ein wichtiger Ort geworden, auch um Erinnerungsarbeit zu leisten.
Ja, also das sind halt immer, das sind eigentlich immer Sachen, wenn Besucher da waren, also wenn die aus Warschau da waren. Und da denke ich gerne an die, an einen großen, da war dann die Gedenkstätte schon da, da sind die dann ja immer wieder auf unsere Einladung hingekommen, Gruppen. Und das war einmal, wo dann die Schule auch, das war aber nur ein einziges Mal damals, wo die Schule sich auch engagiert hat, wo dann die Herren da versucht haben, ihre alten Zimmer zu suchen, während da noch Unterricht drin war. Ne, das wurde so benutzt und dann sind sie da rein. Also den einen erinnere ich mich noch, der hat erzählt gehabt, der hat Mannheimer mich immer nur in der Nacht gesehen, weil das ja dunkel war. Tagsüber waren sie ja nicht in dem Haus. Und dass das für ihn wunderbar war, dass an der Stelle jetzt Kinder sitzen. Also gar nicht so, wie man denkt, ne, dass die das furchtbar finden, dass an der Stelle nicht jetzt irgendwie ein Museum ist, sondern er fand es praktisch ideal, dass das so sich so verändert hat. Ich denke, das war eine der starken Erinnerungen. Oder ich erinnere mich auch noch an den Herrn Kapuscinski, den ersten, mit dem ich Kontakt hatte, der dann, als er hier war, dann plötzlich und erzählt hat, dass er Deutschunterricht hatte, da in Thorn, das stammt aus Thorn. Und dann fing er an zu singen draußen vor dem Tore, da steht dann den.
Es gab verschiedene besondere Momente in dieser Zeit. Ich glaube, ein besonderer Moment ist auf jeden Fall meine erste Schulklasse gewesen, mit der ich dann die AG gemacht habe. Mit jungen Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, ist immer noch mal was Besonderes als vielleicht mit Jugendlichen, die schon mehr wissen. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Erlebnis für mich.
Also ich glaube, innerhalb all der vielen Treffen, die stattgefunden haben, waren die eindrücklichsten die bei den Besuchen in Warschau selbst, weil man da der Lebenswirklichkeit viel näher gekommen ist. Und was für mich besonders beeindruckend war, dass dieses Bestreben der ehemaligen Häftlinge uns sozusagen zu zeigen, dass sie als Polen und als Warschauer eine Kulturnation sind. Also es war ganz zentral und wichtig, in all diesen Begegnungen deutlich zu machen, dass es sich bei polnischen Menschen nicht um Barbaren handelt. Also im Grunde hing das ihnen sehr nach für ihre eigene Würde und für ihr Gefühl, sozusagen richtig stellen zu müssen, dass sie keine Untermenschen sind, so wie sie bei uns in Sandhofen behandelt worden sind oder im Grunde für die Zeit auch galten. Ja, das war sehr eindrücklich. Ja.
Sehr eindrucksvoll waren natürlich immer die Besuche der ehemaligen Häftlinge. Das war eine ganz wichtige Sache. Auch wichtig waren so größere Veranstaltungen, wo es uns gelungen ist, dann auch in der Öffentlichkeit in Mannheim irgendwie unser Gesicht zu zeigen und die Gedenkstätte bekannt zu machen. Da waren natürlich solche Jubiläumsdaten oder sowas, waren da immer sehr wichtig und hilfreich.
Mein erster Kontakt mit den Überlebenden sah so aus, dass ich, als die Überlebenden zu Besuch waren in Mannheim über den Stadtjugendring, ungefähr 2014, 15, vielleicht auch 16, genau, wir haben da gegessen in der Einrichtung und haben mit den Überlebenden ein Zeitzeuginnengespräch geführt. Und das war super spannend. Ich habe da ganz, ganz viel dazugelernt und habe die Leute auch irgendwie, die Leute wurden greifbar dadurch. Und ich habe eben nicht nur über Leute erzählt oder über Überlebende erzählt, sondern ich habe eben auch dann angefangen zu erzählen, was die Überlebenden mir erzählt haben. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Wendepunkt in meiner Auseinandersetzung mit der KZ-Gedenkstätte, aber eben auch mit der Auseinandersetzung des Ortes.
Das war auf jeden Fall schwierig. Also im Grunde genommen, soweit ich es mitbekommen habe, wir waren da vom Stadtarchiv aus leider nicht so aktiv. Das hat vor allen Dingen Peter Koppenhöfer stark betrieben und der Stadtjugendring. Es war im Grunde ein Schneeballsystem. Erste Menschen wurden gefunden, einer davon hat ja sogar in Mannheim noch gelebt, der Herr Tschui. Und über die Einzelnen, die man gefunden hat, hat man dann Kontakt zu weiteren bekommen. Wir haben dann herausgefunden, dass es ein Treffen von ehemaligen Häftlingen in Warschau regelmäßig gab. Da ist man dann natürlich froh gewesen, dass man plötzlich nicht nur ein, zwei, sondern eine ganze Menge Zeitzeugen hatte. Natürlich waren das damals, also in den 80er Jahren, auch schon alte Männer. Und man hat auch damals schon sozusagen diesen Horizont abgesehen, dass man irgendwann keine Zeitzeugen mehr haben wird. Und deswegen ist bei Besuchen hier immer der Versuch gemacht worden, entweder Interviews auf Ton zu führen oder auch Videos zu drehen. Dieses Material ist heute im Stadtarchiv vorhanden und eine ganz wesentliche Quelle für unser Wissen über die Ereignisse in Sandhofen.
Im Grunde hat die Vernetzung schon begonnen mit all den Überlegungen, wie eine Gedenkstätte denn beschaffen sein sollte, weil wir im Vorfeld im Grunde Gedenkstätten, die es schon gab, große und kleine, besucht haben, um uns zu orientieren, was man gestalterisch und inhaltlich auf den Weg bringen könnte und über den Weg, allein schon über die Besuche, was liegt in unserer Nähe, gab es schon die ersten Kontakte und den ersten Austausch. Und es war ganz früh, wenn ich mich erinnere. Wir haben sehr, sehr früh den ersten Kontakt gehabt mit Nika Elz. Und über den Kontakt ging es dann relativ rasant in die Zusammenarbeit auf Landesebene.
Ja, das fing dann in den 80er Jahren an. Das war irgendwie halt eine Generationsfrage. Es waren die Leute, die so alt waren wie ich oder wie die anderen, die da teilgenommen haben. Das ist teilweise auch Lehrer. Also Lehrer waren sehr häufig da dabei. Also wir hatten früh Kontakt mit Neckar Elz. Das war eigentlich ein Kollege, der Michael Schmid, mit dem ich dann zusammen da in dem Daimler-Benz-Buch Sachen geschrieben habe. Der war da ganz aktiv dabei. Und dann mit Vaihingen, da hatten wir auch so Kontakte. Und so ist dann ja auch die erste, diese erste Organisation der Gedenkstätten, also dieses, was heute noch existiert, damals nur unter den KZ-Gedenkstätten erstmal in Mannheim sogar gegründet worden. Also da war das erste Treffen. Ja, das war auch im Forum. Ja, da hatten wir also schon dann mehrere, ich weiß nicht mehr, vielleicht 4 oder 5 Gedenkstätten aus Baden-Württemberg eingeladen. Und dann wurde auch schon eine Satzung überlegt und aber zentral, also wechselte dann. Meistens ist nicht mehr, hat nie mehr in Mannheim stattgefunden, weil das zu weit weg war. Halt. Es musste zentraler sein. Ja, also es gab dann auch, wir hatten der damalige Leiter vom Stadtjugendring, der hat auch mal so eine Fahrt organisiert. Da ging es dann schon in die Richtung, macht man eine Gedenkstätte. Und wir sind dann rumgefahren, vor allem nach Norddeutschland, weil im Süden gab es da nichts zu besichtigen. Also wir sind ins Ruhrgebiet, da waren 2 oder 3 Orte. Und dann, ja, Hessen. Hessen, Nordhessen, aber bei Kassel gab es eine Einrichtung, so eine Initiative, die eine Gedenkstätte schon gehabt hat oder plante. Es war also noch, in Süddeutschland war das relativ dünn. Also die großen Gedenkstätten natürlich waren da, aber die waren nicht unser Maßstab. Also wir suchten so kommunale oder kleine, von Städten oder von Initiativen gegründete Gedenkstätten. Und wurden da auch später auch so besucht von denen. Also nachdem wir erfolgreich waren, waren wir dann eigentlich der Besuch. Zum Beispiel die Frankfurter waren mehrfach da. Und auch andere Gedenkstätten, die im Aufbau waren. Also vom Süden dann her, ne? Also von den Neckar-Elster sind dann um sich zu orientieren, hierher. Weil wir waren dann ja eigentlich eine der Ersten in Baden-Württemberg.
Also es gab zu dieser Zeit an verschiedenen Orten sozusagen kleine Gruppen, die sich um dieses Erbe des Dritten Reichs und der NS-Zeit gekümmert haben und auf unterschiedliche Weise örtliche Forschungen vorangebracht haben, die aber im Grund immer prekär waren. Das waren meistens Ehrenamtliche. Nicht alle hatten das Glück, wie hier in Mannheim, dass das Stadtarchiv, das örtlich Zuständige, offen war für solche Fragen. Es gab leider auch Kollegen, die da eher zurückhaltend waren. Zum Teil gab es auch keine Quellen in den Stadt- und Staatsarchiven, sondern man war eben auf Zeitzeugen angewiesen. Das war jetzt nicht unbedingt die Spezialität von vielen Archiven. Ja, und dann hat man in Baden-Württemberg überall so kleine Grüppchen gehabt, die da vor sich hingewurschtelt haben und mehr recht als schlecht eben versucht haben, das Erbe des Dritten Reiches sozusagen wieder zu entdecken und zu pflegen. Und wir haben dann gesagt, einerseits unsere Häftlinge waren ja zum Teil nicht nur in Mannheim, sondern sind dann an andere Orte in Baden-Württemberg gekommen. Das heißt, von daher gab es ein Interesse auch von unserer Seite, dass dort Forschungen vorangebracht werden und Dokumentation entsteht. Und andererseits war überhaupt klar, wenn man eine Gedenkkultur pflegen will, dann dürfen das nicht nur einzelne Punkte sein, sondern das muss ja landesweit auch funktionieren und gefördert werden. Es war in Baden-Württemberg insofern schwierig. Es gab hier in diesem Bundesland oder auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg keines der großen KZs. Von daher war zuerst mal die Meinung, auch in der Landespolitik, nicht unsere Baustelle. Dachau ist in Bayern, Gott sei Dank, Flossenbürg auch und so weiter. Und dass diese KZs sich wie ein Netzwerk über das ganze Reich gezogen haben und dass es demnach auch in Baden-Württemberg natürlich genügend Orte gab, die mit diesem KZ-System verbunden waren, das hat sich erst allmählich in den Köpfen durchgesetzt. Auf der anderen Seite war, und das war eine Sache, die auch in dieser Zeit verstärkt eine Rolle gespielt hat, Gedenken an jüdische Kultur. Und diese zwei Zweige sozusagen des Gedenkens, jüdisches Erbe und KZ-Vergangenheit, Die haben sich dann zusammengefunden in einer Landesarbeitsgemeinschaft, zunächst sehr locker. Ich habe da einige Jahre auch im Sprecherrat mitgearbeitet. Und Gott sei Dank, und nach langen Kämpfen hat sich dann das Land auch entschieden, dafür wirklich Geld zur Verfügung zu stellen, angesiedelt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Zunächst mehr so symbolische Beträge, inzwischen ist es eine einigermaßen seriöse Förderung.
Die Vernetzung zu anderen Gedenkstätten sieht sehr, sehr gut aus. Also es gibt durchaus viel Kontakt zu zum Beispiel Natzweiler Struthof. Es gibt dort einen Projekttag von dem DGB und Courage, also eine Kooperation. Und hier kommen auch immer wieder Leute zu Besuch. Das sind Projekttage mit Azubis und wir machen die Führungen in Mannheim-Sandhofen und einen Projekttag mit ihnen. Ich glaube, es ist super wichtig auch, dass diese Vernetzungen weiterhin stattfinden, weil kleinere Gedenkstätten eben mit vielen verschiedenen Problemen zu kämpfen haben, die vielleicht auch ähnlich sind. Zum Beispiel, dass Gedenkstätten, die kleiner sind oder KZ-Außenlager, oft wenig Ressourcen haben, nicht finanziert werden, viele Ehrenamtliche dort arbeiten. Und ich glaube, es ist super wichtig, sich da auch auszutauschen.
Für die Dauerausstellung, für eine neue Dauerausstellung würde ich mir wünschen, dass es uns mit die Balance gelingt zwischen Dokumentation und medialer Vermittlung und vor allem ein Konzept oder die Möglichkeit, die Ausstellung mit unterschiedlichen Themen immer wieder neu bestücken zu können, sodass sie nicht so statisch bleibt, wie sie das bisher und mit den bisherigen Möglichkeiten war. Und dass es uns gelingt, das pädagogische Angebot, so gut es mit unseren Möglichkeiten machbar ist, zu erweitern. Ich glaube, das gilt für die Situation von Beginn an und es gilt auch für die Zukunft. Über die reine Dokumentation hinaus, den Stand haben wir ja erreicht. Wir haben weitgehend alles erforscht, was erforschbar ist, um es in der Gedenkstätte zu dokumentieren. Darüber hinaus wäre es mir und ist es mir schon immer zentral wichtig, dass uns das Thema, im Grunde der Auftrag, den ich von Anbeginn habe, das Thema pädagogisch und politisch beschäftigt, wie kam es zu einem Verbrechen von diesem monströsen Ausmaß, wie kam es beim Einzelnen dazu, wie kommt es im Miteinander der Menschen dazu, dass unser Schwerpunkt nicht nur ein historischer ist, sondern vor allem ein politisch-pädagogischer. Und da vielleicht neue Felder und neue Kooperationspartner zu finden.
Also ich denke, wir waren damals ja auch da so ängstlich der Stadt gegenüber. Man hat zu wenig verlangt eigentlich. In der Zeit hätte man schon richtig auftreten können und sagen können, hör mal, also wir wollen nicht nur diesen kleinen Raum, sondern wir wollen mehr. Also ich denke, das Hauptproblem ist der Platz. Es wäre unglaublich wichtig gewesen, die ganze Zeit schon richtige zusätzliche Räume zu haben, wo man Seminare machen könnte oder Veranstaltungen und nicht immer in den kleinen Raum sich sozusagen zu drängen, wo gerade so 30 Leute reingehen. Also das, man hätte damals schon verlangen müssen, diesen Fanfarenzug da rauszuschmeißen und den Platz der Gedenkstätte zu übergeben. Das war ein unglaublicher Fehler, dass man nicht so... Also, dass man da nicht größer den Mund aufgerissen hat. So, man war so klein, ne? Also es war immer Gegenwind. Ne? Also noch, man hat das Gefühl, es gab Gegenwind, während das jetzt seit vielleicht einer Generation danach dreht sich der Wind, also hat man eher Rückenwind. Also heute würde man das natürlich, wenn das heute anfängt, dann würde man das natürlich verlangen. Also ich denke, für mich ist das größte Problem, Platz zu haben. Vielleicht geht es durch die Digitalisierung und elektronischen Medien, gelingt es da, auf dem bisherigen Grundriss mehr Platz zu bekommen. Das wäre schon mal ganz gut. Aber natürlich wäre es viel besser, man würde noch unten da den ganzen Untergeschoss mehr kriegen.
Eine Ausstellung, die inzwischen so alt ist, wie sie Gott sei Dank ja schon ist, ist in die Jahre gekommen. Es gibt neue Formen von Ausstellungen. Es gibt neue Erkenntnisse. Wir wissen über viele Dinge deutlich mehr als damals, als die Ausstellung konzipiert und gestaltet wurde. Von daher muss sie überarbeitet bzw. neu gestaltet werden. Ich denke, sie muss ganz neu angefasst werden, auch deswegen, weil tatsächlich ja die Zeitzeugen, die lebenden Zeitzeugen nicht mehr existieren. Wir müssen also einen Weg finden, wie diese Zeitzeugnisse, die wir zum Teil aufgenommen haben, in Wort, Bild oder Schrift, wie die in die Ausstellung integriert werden können. Und wir denken, dass wir da ganz gute Anregungen auch kriegen können durch die stadtgeschichtliche Ausstellung im Archivum. Dort wird ja sehr viel mit neuen Medien gearbeitet. Und wenn Wege, die dort gefunden worden sind, auch für uns passen in der Gedenkstätte, dann wäre es schön, wenn das übernommen werden könnte. Ich denke, was eine große Hürde ist, ist, der Raum ist eigentlich sehr klein, sehr eng. Wir merken das jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders schmerzlich. Wo will man Abstand halten, wenn die Gänge und die Räume sowieso sehr überschaubar sind? Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, da vielleicht noch zusätzliche Räume zu bekommen. Wir haben da schon verschiedene Vorstöße gemacht, bis jetzt noch ohne Erfolg. Aber ich denke, dass man auch in den vorliegenden Räumen natürlich die Gedenkstätte trotzdem in neuer Form dann präsentieren kann und so gestalten kann, dass sie zukunftsfähig ist.
Für die Dauerausstellung würde ich mir wünschen, dass sie weiterhin den Fokus auf den Überlebenden hat, dass es natürlich auch über die Verbrechen des NS geht, aber dass hier vor allem der Fokus auf Biografien liegt. Und man arbeitet ja seit ganz, ganz langer Zeit zu Auseinandersetzungen. Wie setzen sich Jugendliche auseinander? Es gibt neue Auseinandersetzungen mit, wie stellen wir vielleicht auch Sachen dar? Und ich hoffe da eben auch, dass es greifbar wird.